making of the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent.
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Praxler. Wir beschäftigen uns jeden zweiten Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
Heute unternehmen wir eine Zeitreise in eines der düsteren Kapitel der Wissenschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert. Wir beschäftigen uns mit dem Beginn von Nuklearwaffen und gehen auch der Frage nach, wie weit die Nazis beim Bau einer Atombombe gekommen sind.
Selbst wenn man der Atomkraft kritisch gegenübersteht, und dafür gibt es ja viele gute Gründe, eines muss man dieser Technologie schon lassen. Es ist doch faszinierend, wie man die Kräfte, die in Atomkernen wirken, dafür nutzen kann, enorm große Energiemengen zu erzeugen und damit zum Beispiel Strom für ganze Städte zur Verfügung zu stellen. Eine sehr traurige Anwendung sind natürlich Nuklearwaffen.
Ja, und es gibt nur wenige historische Momente, wo die Wissenschaft so unmittelbar die Weltpolitik beeinflusst hat, wie vor ziemlich genau 80 Jahren im Jahr 1945. Im August jähren sich ja die US-amerikanischen Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki zum 80. Mal. Im Intro vorhin haben wir übrigens J. Robert Oppenheimer gehört, den wissenschaftlichen Leiter des amerikanischen Atombombenprogramms, wie er den ersten Atombombentest überhaupt rekapituliert. Die beiden ersten und bisher zum Glück einzigen Atomwaffen, die eingesetzt wurden, eben im August 1945, kosteten nicht nur unzählige unschuldige Menschen das Leben und setzten einen erschreckenden Schlusspunkt unter den Zweiten Weltkrieg. Die Demonstration dieser bis dahin nie gesehenen Waffen prägte auch das kommende Zeitalter des Kalten Kriegs zwischen den USA und der Sowjetunion.
Um zu verstehen, wie es überhaupt so weit gekommen ist, dazu muss man aber einige Jahre weiter zurück in die Vergangenheit blicken und das insbesondere auch nach Deutschland. Das hat nämlich vor allem mit der Entdeckungsgeschichte der Kernspaltung zu tun. Das war die wissenschaftliche Entdeckung, die der Anwendung wie eben Entwicklung von Atomwaffen zugrunde liegt. Deutschland galt ja zu dieser Zeit als Pionierland der Atomforschung. Und genau daher stammte auch die große Furcht vieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und eben auch des US-Militärs, was geschehen würde, wenn die Nationalsozialisten eine Atomwaffe in die Hände bekommen würden.
Ja, diese Furcht schien nicht unbegründet, denn die maßgebliche Grundlage für den Bau von Atomwaffen wurde eben ausgerechnet in Deutschland entdeckt. Und zwar Ende 1938, als die Nationalsozialisten schon längst an der Macht waren. Nämlich die Kernspaltung. Einer der zentralen Forscherinnen hinter dieser Entdeckung haben wir in diesem Podcast schon mal eine Folge gewidmet. Die österreichische Physikerin Lise Meitner war es nämlich, die gemeinsam mit ihrem Neffen Otto Robert Frisch und den deutschen Chemikern Otto Hahn und Fritz Strassmann das Prinzip der Kernspaltung entdeckte. Meitner und Frisch waren die ersten, die realisiert haben, dass bei so einem Vorgang enorme Energiemengen freigesetzt werden. Lise Meitner, die aus einer Wiener jüdischen Familie stammte, war zum Zeitpunkt dieser Erkenntnis aber schon nicht mehr in Deutschland, wo sie jahrzehntelang gearbeitet und geforscht hat davor, sondern sie war schon im Exil in Schweden, weil es in Deutschland für sie als Jüdin schon viel zu gefährlich geworden ist.
Die Entdeckung der Kernspaltung war aus mehreren Gründen wissenschaftlich wirklich revolutionär. Also vor dieser Entdeckung war es einfach das prägende wissenschaftliche Paradigma, dass man Atomkerne nicht spalten kann. Atom leitet sich ja vom griechischen Atomos unteilbar ab. Dass Atome so eine Substruktur haben mit Kern und Hülle, das steht diesem Atomos schon irgendwie entgegen. Aber dass man Atomkerne, wo so starke Kernkräfte auf so kleinem Platz wirken, dass man die irgendwie auseinanderschleudern kann, das hätten sich viele nicht gedacht. Und das war eben dann erst durch diese Entdeckung von Meitner, Frisch, Hahn und Strassmann. Also so gesehen war das wirklich ein Paradigmenwechsel. Aber was noch dazu kam, weswegen dann gleich so viele Augen auf die Entdeckung der Kernspaltung gerichtet waren, war nicht nur eben dieser große Erkenntnis, dass man Atomkerne spalten kann, wenn man sie bombardiert mit Neutronen, sondern dass dabei eben auch enorme Mengen an Energie frei werden. Und nicht nur das, sondern es werden auch weitere Neutronen ausgesendet durch den Prozess. Also man braucht Neutronen, um den Prozess in Gang zu bringen. Und dann werden als Folge weitere Neutronen ausgesendet. Und so ist es eben sehr leicht möglich, eine sogenannte Kettenreaktion in Gang zu bringen, wo man einmal das Ding zum Laufen bringt und dann verselbstständigt sich das gewissermaßen.
Ja, wir haben also diese Entdeckung, wie man enorme Energiemengen freisetzen kann, in Deutschland unter NS-Herrschaft genau zu einer Zeit, als Deutschland schon mitten in einem beispiellosen Aufrüstungsprozess sich befindet. Kein Jahr später beginnt Deutschland ja mit dem Überfall auf Polen, dann den Zweiten Weltkrieg. Die Wissenschaft steckt zu dieser Zeit schon längst in einer prekären Lage in Deutschland. Seit der Machtübernahme der Nazis 1933 ist es ja schon eigentlich von Beginn an, gleich am Anfang, zu einer beispiellosen Vertreibung von jüdischen Forschenden gekommen, von oppositionellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Die Nazi-Ideologie, die eigentlich alle Bereiche des öffentlichen Lebens durchdrungen hat, hat natürlich nicht vor Universitäten und wissenschaftlichen Institutionen Halt gemacht. Und das bis in die 1930er Jahre führende, international führende Forschungsland Deutschland hat sozusagen einen massiven Brain Drain erlebt. Die verbliebenen deutschen Wissenschaftler nach der Entdeckung der Kernspaltung, darunter waren immer noch viele Namen von Weltrang, die haben sich sogleich auf diese aufregenden neuen Erkenntnisse gestürzt, auf diese Entdeckung der Kernspaltung. Und so entsteht schon kurz nach der Entdeckung von Meitner und Hahn die Gründung des sogenannten Uranvereins.
Wie weit die Nazis beim Bau der Atombombe gekommen sind, das hat eben schon sehr viele Wissenschaftshistoriker und Historikerinnen beschäftigt. Das war lange, auch insbesondere zu Kriegszeiten, unklar. Wenn man dieser Frage nachgehen will, spielt dieser Uranverein eben eine Schlüsselrolle, weil das tatsächlich eine Vereinigung war von Wissenschaftlern, wo aber auch Militärs angehört haben, die schon zum Ziel hatte, dem nachzugehen, inwiefern man diese neue Entdeckung der Kernspaltung militärisch zu einer Anwendung bringen kann. Mitglieder waren da unter anderem eben der Mitentdecker der Kernspaltung Otto Hahn, aber auch der damals prominenteste Physiker Deutschlands, Werner Heisenberg, der diese Gruppe auch eine Zeit geleitet hat. Und ihm kam da natürlich auch eine Schlüsselrolle zu.
Die Idee, dass die atomare Energie auch militärisch nutzbar sein könnte, also dass man eine gewaltige Explosion damit auslösen könnte, die hatten sehr schnell ganz unterschiedliche Leute in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland. Aber trotzdem haben eigentlich die allermeisten zunächst den Bau einer Atomwaffe, die Umsetzung dieser Idee, für technisch völlig unmöglich gehalten, einfach für nicht umsetzbar. Es waren dann aber der Otto Robert Frisch, der Neffe von Lise Meitner, den wir vorher schon erwähnt hatten, und dessen Kollege Rudolf Peierls, die als Erste zu einem anderen Schluss gekommen sind. Sie haben nämlich Experimente und Berechnungen gemacht, die gezeigt haben, dass die Entwicklung einer, wie sie es nannten, radioaktiven Superbombe zwar extrem herausfordernd, aber durchaus machbar sein könnte. Frisch und Peierls waren beide vor den Nazis geflohen und arbeiteten zu dieser Zeit in England. Und ihre Entdeckung, dass das eigentlich nicht so unrealistisch wäre, wenn man nur genug Aufwand hineinsteckt, so eine Waffe zu bauen, hat sie mit großer Sorge erfüllt, dass in Nazi-Deutschland eben eine solche schreckliche Waffe entstehen könnte. Und deshalb haben Frisch und Peierls die britischen Behörden alarmiert und ihr sogenanntes Memorandum an den britischen Geheimdienst weitergegeben. Das war dann ein wichtiger Anstoß für das britische und bald auch für das noch viel ambitioniertere amerikanische Atombombenprogramm, an dem die beiden Physiker selbst auch ab 1943 direkt mitgearbeitet haben. Auch ein Freund und Kollege von den beiden, der ebenfalls aus Deutschland geflohen war, sollte eine ganz wichtige Rolle spielen, aber in einer anderen Hinsicht. Klaus Fuchs wurde einer der wichtigsten Atomspione für die Sowjetunion nämlich. Aber zu ihm kommen wir ein bisschen später nochmal.
Die Entdeckung der Kernspaltung, die hat sich ja in den Weihnachtstagen 1938 und Jahreswechsel 1939 ereignet. Nennenswerte Fortschritte bei den Atomwaffenentwicklungen gab es dann eigentlich erst ab 1942, 1943. Da liegen also schon ein paar Jahre dazwischen. Den Alliierten war dann eben auch durch dieses Memorandum von Frisch und Peierls klar, dass das theoretisch schon möglich sein müsste, das praktisch zu erreichen, so eine Atombombe zu bauen. Aber die Frage war natürlich, machen die Deutschen das oder nicht? Also ein Großteil der Motivation für die Alliierten, so eine Bombe zu bauen, war schon, dass die Deutschen schon dahinter sein könnten. Aber darüber war man eben in Ungewissheit. Es gibt da ein spannendes Theaterstück von Michael Fraun, das heißt Copenhagen. Und das fußt auf einer historischen Begegnung zwischen Werner Heisenberg, also der dominante deutsche Physiker in dieser Sache, und Niels Bohr. Und es ist nicht überliefert, worüber die beiden gesprochen haben, aber sie haben sich wohl gegenseitig ausgehört über die Situation in Deutschland bzw. bei den Alliierten. Und möglicherweise hat Heisenberg Bohr so einen Hint gegeben, dass die Deutschen diese Möglichkeit, eine Atomwaffe zu bauen, schon in Betracht ziehen. Niels Bohr hat jedenfalls dann nach seiner Emigration in die USA alle Hebel in Bewegung gebracht, damit die USA so ein Atomwaffenprogramm startet. Und das, obwohl Bohr ein bekennender Pazifist war. Aber die Vorstellung, dass ein Hitler Zugang zu einer Atomwaffe haben könnte und die Alliierten dem wehrlos gegenüberstehen, das hat eben viele Physiker und Physikerinnen, die sonst pazifistisch eingestellt waren, dazu bewogen, doch Stimmung für ein US-Atomwaffenprogramm zu machen.
Es gibt eine historische Aufnahme von Edward Teller, wo er genau über diese Episode spricht, die du gerade erwähnst. Teller stammte aus Budapest, hatte auch in Deutschland studiert, unter anderem auch bei Werner Heisenberg. Und auch er, der Teller, musste als Jude vor den Nazis fliehen, wie so viele andere Wissenschaftler, und lieferte dann später selbst sehr wichtige Beiträge für das Manhattan Project und insbesondere noch später für den Bau der Wasserstoffbombe. Und er wurde dabei dann auch ein bisschen ein Gegenspieler vom Oppenheimer. Aber hören wir kurz rein, was er im Alter dann nochmal über Bohr und Heisenberg berichtete.
When the Nazis came, when Hitler occupied Denmark, Bohr was in danger of his life. He had a Jewish grandfather, I think, at least. He was to escape. Shortly before that, Heisenberg listened, came to him. Bohr came out to America and told us that Heisenberg is working on the atomic bomb for the Nazis.
Heute wissen wir, als die USA 1942 alle Anstrengungen begannen, eine Atombombe zu bauen, auch aus Furcht vor deutschen Nuklearwaffen, war in Deutschland eigentlich in Wirklichkeit eher das Gegenteil passiert. Das Uranprojekt war aus dem militärischen Verantwortungsbereich ausgegliedert und als ziviles Forschungsprojekt weitergeführt worden. Der Hauptzweck dessen war eigentlich der Bau eines Reaktors. Im Vergleich zum Manhattan Project in den USA verfügte der Uranverein über geradezu lächerliche Mittel eigentlich. Die Mitglieder dieses Uranvereins hatten zwar schon Anfang 1942 bei einer Konferenz festgestellt, dass unerschütterliche Beweise für die Durchführbarkeit der Sache vorliegen würden. Mit der Sache meinten sie eigentlich eben die Machbarkeit einer Uranmaschine zur Energieerzeugung, wobei sie schon auch explizit militärische Anwendungen mitgedacht hatten. Ihre Ergebnisse zeigten aber schon auch klar, dass der Aufwand so groß sein würde und wahrscheinlich auch keine schnellen Resultate zu erwarten wären, dass sie damit in Wirklichkeit auch kein großes Plädoyer ausgesprochen haben dafür, es als kriegswichtig einzustufen. Und das stieß auch im Führungszirkel rund um Hitler in der Wehrmacht ebenfalls nicht auf besonders viel Interesse. Also große Förderungen sollten zu dieser Zeit nur Rüstungsprojekte bekommen, die eine schnelle Verfügbarkeit von schnellen Waffen versprochen haben.
dass die Deutschen eigentlich schon das Interesse am Bau der Atombombe verloren hatten. Das war zu dieser Zeit aber auf der anderen Seite des Ozeans nicht klar. Wie man nachträglich herausgefunden hat, wussten Militärgeheimdienste schon eigentlich relativ bald, dass das deutsche Atomwaffenprogramm als harmlos einzustufen ist. Aber das wurde vertraulich behandelt und wurde nicht weitergegeben. Und unter den Physikern und Physikerinnen hat sich da ungebremst die Angst vor einer Atomwaffe der Nazis weiter ausgebreitet. Und so haben sich viele da dahinter geklemmt, dass auch die USA aktiv wird, die sonst überhaupt nicht diesbezüglich verdächtig sind. Also zum Beispiel dieser berühmte Brief von Albert Einstein, der ja ein total bekennender Pazifist war, der eben auf Präsident Roosevelt eingewirkt hat, diese Gefahr ernst zu nehmen und so ein Projekt zu starten. Und so ist es dann auch gekommen.
Ja, zum wissenschaftlichen Leiter des Manhattan Projects wurde bekanntlich eben der Physiker und brillante Organisator J. Robert Oppenheimer. Ihr habt vielleicht das 2023 erschienene Biopic über ihn gesehen, das auch ziemlich viele Oscars eingeheimst hat. Wissenschaftlich ist es gut recherchiert. Und was im Film eher auch ein bisschen rauskommt, auch der Oppenheimer hatte eine Deutschland-Connection. Er war als junger Doktorand in den 1920er Jahren, nämlich in Göttingen an der Universität gewesen. Und dort war eigentlich damals das Zentrum der Atomphysik. Dort traf der Oppenheimer auch direkt auf Werner Heisenberg, der im Uranverein dann sowas wie sein wissenschaftlicher Gegenspieler gewesen ist. Aber in Göttingen waren auch Leute eben wie Niels Bohr zu dieser Zeit, Enrico Fermi und Edward Teller, die allesamt für das amerikanische Atombombenprogramm unverzichtbar geworden sind.
Viele Physiker, Physikerinnen haben sich eben engagiert im Manhattan Project, vor allem auch viele, die einen jüdischen Hintergrund hatten. Da war eine große Motivation, so eine gewaltige Waffe gegen Hitler in der Hand zu haben. Und es ist dann eigentlich erst relativ spät dazu gekommen, so wo dann die Tests immer greifbarer waren um 1945, dass sich vereinzelt Physiker auch dafür ausgesprochen hatten, das Projekt nicht zum Ende zu bringen oder zumindest nicht diese Atomwaffen wirklich einzusetzen. Zum Beispiel hat sich da James Franck sehr engagiert und Unterschriftenlisten gesammelt unter den Mitarbeitenden im Manhattan Project. Da war einfach die Stoßrichtung, ja, wir sollten diese Waffe zwar entwickeln, um was gegen Hitler in der Hand zu haben, aber wir sollten sie nicht einsetzen, also zur Verteidigung, aber nicht aktiv für einen Angriff.
Also die Idee war da ja zum Beispiel, es war immer die Furcht, dass die Deutschen vorher so eine Waffe haben könnten. Das war eigentlich die Haupttriebfeder. Und die Idee von vielen beteiligten Wissenschaftlern war dann, man könnte ja einfach, wenn wir so eine Atombombe haben, wir könnten sie in der Wüste zünden und die ganze Welt schaut zu und alle wissen, wir haben das. Wir müssen das nicht gegen Menschen einsetzen, sondern es reicht ja eigentlich, wenn wir diese Drohgebärde machen. Und während all dieser Zeit ahnten die Physiker in Deutschland, die Mitglieder des Uranvereins, eigentlich nichts davon, was sich da in der Wüste von New Mexico abgespielt hat. Während dort gewaltige Anstrengungen, Unsummen von Geld und Personal eingesetzt wurden, das war das Manhattan Project das bis dahin größte Projekt in der Wissenschaftsgeschichte. Ja, währenddessen hatten die deutschen Atomforscher keinerlei vergleichbare Mittel. Anderswo wusste man interessanterweise aber erstaunlich gut Bescheid über das Manhattan Project, nämlich in Moskau. Klaus Fuchs habe ich schon erwähnt. Er war natürlich nicht der einzige Spion für die Sowjetunion, aber er war wohl der wichtigste, weil er über viele Jahre hinweg Einblick in die allerwichtigsten Entwicklungen des Atomwaffenprogrammes hatte. In einem Bericht des US-Kongress hat es später mal geheißen, er habe größeren Schaden angerichtet als jeder andere Spion in der Geschichte. Als Klaus Fuchs dann aufgeflogen ist als Spion, das war erst 1949, im selben Jahr übrigens, als die Sowjetunion dann zum Entsetzen des Westens ihre erste eigene Atombombe getestet hat. Ja, als er aufgeflogen ist, war natürlich alles schon längst zu spät, weil er hatte eben alle wichtigsten Pläne und Infos über viele Jahre weitergegeben.
First in a test in the United States New Mexico Desert, then 5,000 miles away at Hiroshima and then again at Nagasaki came the world-shaking explosions of the atomic bomb.
Latest reports from the Japanese say that 126,000 died as the result of the damage done by the single bomb that blasted the city.
Der tatsächliche Abwurf von Atombomben über Hiroshima und Nagasaki hat dann viele sehr schockiert, also insbesondere auch die Physikerinnen und Physiker, die am Manhattan Project mitgearbeitet haben. Also es schien nach so einer willkürlichen Aktion. Wir haben schon gehört, es gab da unmittelbar ungefähr 100.000 Todesopfer, wirklich ganz unmittelbar. Und das waren ja fast ausschließlich Zivilisten. Also es war wirklich eine nicht sehr zielgerichtete Aktion. Und es sind dann auch extrem viele Menschen, über 100.000 weitere, in den darauffolgenden Tagen und Wochen gestorben, einfach an den Strahlenschäden, was auch extrem qualvoll war.
Aber kehren wir nochmal zurück nach Deutschland zu Otto Hahn. Der war über die Nachricht der Atombombenabwürfe erschüttert und fühlte sich als Mitentdecker der Kernspaltung irgendwie auch mitverantwortlich dafür. Schon sehr bald ist das Schuldgefühl aber der Freude gewichen, weil ihm bizarrerweise noch im selben Jahr für die Entdeckung der Kernspaltung der Physik-Nobelpreis, rückwirkend für 1944, zuerkannt wurde. Und zwar ihm allein, ohne Lise Meitner, ohne Fritz Strassmann und ohne Otto Robert Frisch. Wir wissen erstaunlich viel über Hahns Gefühllagen und die Diskussionen der deutschen Atomphysiker in dieser Zeit, denn sie waren alle seit Kriegsende gemeinsam auf einem englischen Landsitz interniert und wurden, ohne dass sie es wussten, ständig abgehört.
Nach Kriegsende riss man sich allerorts um die besten Köpfe aus Deutschland. Sowohl die Sowjetunion wie auch die Alliierten waren interessiert auch an den Top-Forschern aus Deutschland. Und das hat natürlich auch die einstigen Mitglieder dieses Uranvereins betroffen. Eine wichtige Frage für die Alliierten war, wie weit die Deutschen beim Bau der Atombombe gekommen waren. Das war schließlich das Narrativ, der Mythos, was man immer aufrechterhalten hat, um das eigene Atomwaffenprogramm zu rechtfertigen. Also wollte man natürlich herausfinden, wie weit waren die jetzt wirklich.
Ja, und zu diesem Zweck hat man eben die deutschen Atomphysiker in Farm Hall zusammengeholt und abgehört. 10 der deutschen Top-Forscher, die die Alliierten gefangen nehmen konnten, wurden dort interniert. Das war ein eigentlich sehr luxuriöser Landsitz in der Nähe von Cambridge in Großbritannien. Dort war der Otto Hahn gemeinsam unter anderem mit den Nobelpreisträgern Werner Heisenberg und Max von Laue, aber auch mit den Physikern Karl Friedrich Freiherr von Weizsäcker, Walter Gerlach und eben noch einigen anderen interniert. Sie wurden dort sehr gut verpflegt und freundlich behandelt und eben abgehört. Den genauen Zweck ihrer Gefangenschaft kannten sie nicht, aber der Hintergrund war ihnen schon bewusst, wie zum Beispiel der Weizsäcker 1945 gesagt hat, diese Leute haben uns in Gewahrsam genommen, zunächst weil sie uns für gefährlich halten, weil wir wirklich eine Menge mit Uran gemacht haben. Sie hatten allerdings noch immer keine Ahnung, dass sie in Sachen Atomphysik eigentlich von den USA völlig abgehängt worden sind. Ebenfalls im Juli 1945 führten die USA nämlich streng geheim den allerersten Atomwaffentest bereits durch.
Wie die Abhörprotokolle zeigen, ist die Stimmung in Farm Hall dann Abend des 6. August 1945 so richtig eingebrochen. Denn durch die Nachricht vom Abwurf einer US-Atombombe auf Hiroshima wurde den deutschen Forschern schlagartig bewusst, dass ihre vermeintliche Überlegenheit in der Kernphysik die ganzen Jahre über eine Illusion war. Die Gäste waren über die Nachricht äußerst verblüfft, heißt es zum Beispiel im Protokoll eines britischen Geheimdienstoffiziers und weiter. Zuerst wollten sie nicht glauben und waren der Meinung, es handle sich um einen Bluff unsererseits, um die Japaner zur Kapitulation zu bewegen.
Ja, dann herrschte schnell Entsetzen und Verzweiflung, und zwar aus recht unterschiedlichen Gründen. Wie erwähnt, stand Otto Hahn ziemlich unter Schock und fühlte sich mitschuldig an diesen schrecklichen Bombenabwürfen. Er musste, so heißt das im Protokoll, mit Hilfe einer nicht unbeträchtlichen Menge Alkohol beruhigt werden. Verzweiflung der anderen Art überfiel aber auch zum Beispiel Walter Gerlach. Der war ehemaliger administrativer Leiter des deutschen Uranprojekts und empfand den wissenschaftlichen Erfolg der Amerikaner als große Niederlage für die deutsche Physik. Er schien sich in der Lage eines besiegten Generals zu sehen, dem nur noch die Wahl blieb, sich zu erschießen, berichtet der Geheimdienstmann, der das alles abgehört hat. Dazu sollte es nicht kommen, aber enttäuscht war nicht nur Gerlach.
Schon in Farm Hall hat eigentlich so eine Verklärung der Geschichte begonnen. Karl Friedrich von Weizsäcker, der zählte sich auch zu den Enttäuschten und er hat das eben so umgedeutet, er wollte diese Niederlage der Deutschen nicht zur Kenntnis nehmen eigentlich und hat sie wie eine ethische Überlegenheit quasi gedeutet. Also den Mythos, den er in Sachen Ehrenrettung der deutschen Nachkriegsphysik prägte, war ein Zitat: Wir sollten uns jetzt nicht in Rechtfertigungen ergehen, weil es uns nicht gelungen ist. Vielmehr müssen wir zugeben, dass wir gar nicht wollten, dass die Sache gelingt. Er hat sozusagen das Narrativ geprägt, dass die deutschen Physiker ein reines Gewissen hatten und nicht so ethisch bedenkliche Ziele verfolgten wie die Amerikaner.
Dass sie ja fast schon aus Widerstandsgründen überhaupt nicht wissenschaftlich weitergekommen sind, so könnte man
ja
sagen.
Ja, also das lässt sich durch die historische Forschung nicht abdecken, aber es war eben eine nette Geschichte, die sich Weizsäcker selbst und allen anderen erzählt hat. Der ebenfalls in Farm Hall internierte Kernphysiker Erich Bragge fand diese Behauptung absurd. Nach allem, was über den Uranverein bekannt ist, war es das auch. Werner Heisenberg, der zeitweise der wissenschaftliche Leiter des Uranprojekts war, zeigte sich später jedenfalls froh darüber, dass den deutschen Atomforschern die Entscheidung über die Atombombenherstellung durch äußere Umstände erspart wurde, wie er es formuliert hat.
Ja, also wie weit sind die Deutschen dann tatsächlich gekommen in dieser Sache? Nicht sehr weit. Sie hatten zwar nach wie vor einige exzellente Atomphysiker unter ihren Forschenden, wenngleich eben viele sehr wichtige Köpfe Deutschland oder auch andere europäische Länder verlassen hatten und fliehen mussten und im Manhattan Project gelandet sind. Dem deutschen Projekt fehlte es jedenfalls an Mitteln und an Commitment. Ich glaube, im Uranverein haben so ungefähr 40 Leute gearbeitet, während am Manhattan Project 150.000 Menschen beteiligt waren. Natürlich nicht alles Wissenschaftler, da gab es quasi eine eigene Stadt, die da aus dem Boden gestampft wurde. So einem großen Aufwand ohne sichere Ergebnisse hätte Hitler wohl auch nie zugestimmt. Er selbst war an Naturwissenschaften Zeit seines Lebens ziemlich uninteressiert und kümmerte sich wenig um innovative Forschung. Sein Minister für Bewaffnung und Munition, Albert Speer, hat später einmal gesagt, Adolf Hitler sei in seinen Rüstungsentscheidungen antimodern gewesen. Die militärische Nutzung von Atomphysik wäre für ihn nicht mehr als ein Ausläufer jüdischer Pseudowissenschaft gewesen.
Speer war ja darüber auch etwas enttäuscht, jedenfalls im Rückblick. Und so ist es eben gekommen, dass während in Deutschland dann ab 1942 durch diese Tagung des Uranvereins entschieden worden ist, dem keine Priorität zu geben, weil es eben auch zur deutschen Blitzkriegsstrategie nicht gepasst hat, ist wenige Zeit danach das Manhattan Project in den USA so richtig in Gang gekommen. Eben damals, weil viele im falschen Glauben waren, dass die Deutschen da an was arbeiten, woran sie längst nicht mehr dran war. Das Manhattan Project wurde so zum größten Forschungsprojekt der Geschichte und der Deutsche Uranverein war dagegen eine völlig bedeutungslose Kleingruppe.
Ja, im Hintergrund gab es allerdings noch ein anderes Atomwaffenprojekt, wie schon erwähnt, das sowjetische nämlich. Und schon 4 Jahre nach der ersten Zündung einer amerikanischen Atombombe wurde dann auch die erste sowjetische Bombe getestet. Und damit war dann eigentlich auf Jahrzehnte lang auch dieses Gleichgewicht des Schreckens, wie man das genannt hat, zwischen den USA oder zwischen den westlichen Nationen und der Sowjetunion gegeben. Aber darüber sprechen wir, glaube ich, ein anderes Mal noch genauer. Für heute sagen wir danke fürs Zuhören.
Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Jeden zweiten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Draxler.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT.